So, und jetzt zum Thema. Hallo Sven, Sven Guckes. Sehr bekannt, einer der Menschen hinter Vim zum Beispiel, um so Dinge zu nennen, die wir alle benutzen seit vielen, vielen, vielen Jahren. Heute erzählt er uns was ganz anderes, aber ist auch sehr, sehr wichtig. Und damit ohne großes Gequatsche, dein ist das Mikro.
Danke sehr. Merci. Ja, herzlich willkommen bei den Datenspuren 2017. Computer ohne Desktop. Normalerweise sehen wir solch ein Ding mit Desktop. Es gibt sehr viele Desktops und die alle erfüllen so ein bisschen mehr oder weniger dieselben Aufgaben. Man sieht irgendwelche Icons auf dem Desktop, das ist bei mir nicht der Fall. Es ist ein Hintergrundbild vorhanden. Da unten, man sieht es leider sehr, sehr wenig hier, das Panel. Panel gibt Informationen über die Last des Computers, über das Datum und Uhrzeit, eventuell noch ein paar andere Dinge. An sich brauche ich das nicht. Und das ist so ungefähr die Idee. Stellt euch also vor, ich hätte jetzt nicht meinen eigenen Laptop hier mitgebracht, sondern wir hätten einen Vortragsrechner, das könnte auch ein Windows sein. Wichtig ist nur, ich habe einen Zugang zum Internet und den brauche ich, um meine Dinge zu tun. Ich brauche also nicht mein eigenes. Also im Sinne von, bringe deine eigene Maschine mit all deinen Daten, die du eventuell bräuchtest, und dann musst du das herumtragen und dann verlierst du das eventuell. Man muss ganz besonders darauf aufpassen. Das entfällt hierbei so ein bisschen. Und zwar kann ich an irgendeinen Desktop hier rangehen von irgendeinem Computer und die Idee ist, ich mache eine Shell auf, naja, oder ein wäre es Windows, würde ich ein PuTTY runterladen aus dem Netz. Und dann, naja, wenn man PuTTY aufmacht, sieht das auch so ähnlich aus. Und im Wesentlichen verbinde ich mich mit einem Server im Netz und bin zu Hause. Gut, warum ist Kudu zu Hause? Ja, das ist ein Rechner, der heißt so. Verschiedene Gazellenarten waren Namensgeber von Rechnern von dem Computerverein, bei dem ich bin, nämlich bei in Berlin. Und im Wesentlichen, naja, ich habe einen Shell-Zugang. Und man sieht, kein Desktop. Ja, also das ist ungefähr zu Hause, so ein schwarzes Loch, aber es wird, Achtung, es wird gleich bunt. Bunt ist meine Lieblingsfarbe. Ja, und das ist ungefähr der Text, den ich vorbereitet habe für diesen Vortrag. Der Text ist bunt und wir sehen es durch eine Brille. Und zwar, die Brille ist ein Mailprogramm und das Ganze, mein Text ist so aufgeteilt, dass es ausschaut wie ein Mail-Folder. Das wäre hier das, was wir da haben. Wir haben ein bisschen, ihr kennt das ja, ne? Sowas wie eine From-Zeile und ein Subject. Mehr braucht man ja eigentlich fast gar nicht. Und dann kann ein Mail-Programm sich das anschauen. So, das ist also die Brille. Und wenn wir genau sind, naja, ich habe einen Desktop in dem Sinne. Ich habe nämlich ein Fenster-Manage-Programm, einen Manager. Nennt sich einfach nur sehr langweilig Screen. Da unten sehen wir die beiden Zeilen. Das ist sozusagen das, was ich brauche. Das aktuelle Fenster, das ich mir gerade anschaue, das ist hier das Fenster Nummer 4, Computer ohne Desktop. Da läuft mein Mailprogramm und zeigt uns das an. Und darunter steht eben noch ein bisschen was mehr. Das ist immer da. Ja, an dieser Stelle könnte der Vortrag gar nicht enden. Wäre nur ein Lightning Talk gewesen. Aber das ist im Prinzip die Vorgehensweise, wie ich sie habe. Ich kann mich von irgendwo einloggen auf dem Server. Und alles, was ich eigentlich mache täglich, findet darin statt. Ja, so. Was fehlt sozusagen? Also ich schiebe keine Icons hin und her, ich habe kein Drag and Drop zur Verfügung, all der ganze Kram. Aber es gibt auch solche Dinge wie Dateimanager und ähnliches. Alles läuft auf einem Terminal. Kann man so machen. Muss man nicht. Ne? Man kann ja auch einen Rechner mitschleppen und das alles lokal machen. Ja, so, dann sehe das eben so aus. Das ist genau dieselbe Szenario, aber man sieht an dem Prompt x60, ich bin auf diesem lokalen Computer. Noch kein großer Unterschied. Was ist der eigentliche Unterschied an der ganzen Sache? Im Wesentlichen, es rennt eben im Rechenzentrum und es rennt und es rennt und es rennt. Was dieses Laptop eben nicht macht. Ja, also ich kann Dinge automatisieren, die dort laufen, irgendwann, während ich nicht eingeloggt bin. Noch keine Begeisterungsstürme, okay. Ich sehe so ungefähr, kurze Feedback. Wer benutzt Linux? Wer tut es noch nicht? Einer? Gut. Ich sehe also, ich spreche zur Gemeinde. Ich kann also das Ganze ein bisschen anziehen bei der ganzen Geschichte. Ihr kennt das ja eh. Ja? Also, es rennt eben und es rennt weiter und das ist ganz schick an der ganzen Sache. Nochmal ganz kurz für diejenigen, für den einen, der noch Windows benutzt ungefähr und vielleicht das nicht online hat. Ich logge mich mal aus. Ich bin wieder lokal. Ich mache meine Verbindung. Ich schaue nach, ob da was läuft. Ja, da läuft was. Ich sage, bitte nimm das. Und siehe da, alles ist weitergelaufen. Ich mache an dieser Stelle weiter, wo ich vorher aufgehört habe. Ich muss die Programme nicht neu starten. Ich muss sie nicht erneut in Position bringen. Ich muss nicht die richtigen Daten wieder aufnehmen und so weiter. Es ist weitergelaufen. Und ich bin ziemlich sicher, irgendwann kommt die Frage, alles schön und gut, Sven, aber Text, gibt's nicht auch irgendwas für Mausschubser? Gibt es. Schon seit vielen Jahren, nennt sich FreeNX, No Machine. Genau dieselbe Sache, aber mit Desktop. Das heißt, wir verbinden uns von irgendwoher ins Rechenzentrum und schlagen dort den Desktop auf und bauen, machen weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Also es gibt es, wer es braucht. Ja, also wer ein bisschen die Maus benutzen will, das gibt's auch. So, das ist jetzt ein bisschen sehr frei dahergeredet, der Anfang, so schaut's aus. Ich werde noch so zwei, drei Sachen zeigen. Ich gehe noch mal ganz kurz die Sachen durch, die ich da vorbereitet habe. Ich hoffe, ich bin möglichst schnell fertig und ich hoffe, ihr habt dann eure Fragen euch gemerkt. Also im Zweifelsfall, falls es irgendwie Fragen gibt, bitte bemerken, was aufschreiben, Stichwort. Und danach gibt's Fragen und Antwort. Okay? So, und jetzt geht's also so los, wie ich mir das gedacht habe. Ja, vorgeführt habe ich es im Wesentlichen. Brauche ich den ganzen Dings dazu und nicht noch einmal zeigen? Nein. Ja, im Wesentlichen, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe meine Daten ins Datenzentrum verschoben. Ja, und das wirft natürlich die Frage hier bei den Datenspulen auf, vertraue ich denn meinem Anbieter? Und wir gucken mal ganz kurz, also es folgt jetzt nicht genau dem, was da steht, aber so ein bisschen Freihand. Vor 10 Jahren etwa hat unser Innensenator damals gesagt, wir brauchen Zugang zu den Rechnern im Dörchenzentrum und das muss geöffnet werden und die Strafverfolgung, das muss alles sein und das wird alles sicherer und schöner und bunter, die Welt. Also bunter ist sie bisher nicht geworden, aber schöner weiß ich auch nicht wirklich, aber wir brauchen Zugang und darum ging's. Und mein Verein, bei dem das Ganze also ist, ist ein offizieller Internet Service Provider. Und es hieß damals, naja, wenn die zu klein sind, dann lohnt sich der Aufwand nicht, aber ab etwa 1000 Leuten oder Zugängen muss eine Infrastruktur geschaffen werden, um hineinschauen zu können. Und da wurde es kontrovers. Und ich habe einfach per E-Mail mal angefragt beim Support-Hotline so ungefähr, wie ist denn das, wenn ich euch nicht mehr trauen kann, weil es Gesetze gibt, die zwar einen Zugang vorschreiben, aber dazu auch noch, ihr dürft darüber nicht sprechen, was kann ich tun? Und ja, am nächsten Tag war die Antwort da, natürlich verschlüssele. Wir haben 4 mögliche Arten der Verschlüsselung, die wir zur Verfügung stellen, diese kannst du nutzen. Das war die Antwort. Und es gab auch gleich ein User-Treffen und sie haben darüber berichtet. Das fand ich sehr ordentlich. Ich muss sagen, ich vertraue den Leuten allein schon deswegen, weil sie schnell geantwortet haben, gesagt haben, was ich tun kann. Und sie haben es nicht nur mir gesagt, sondern allen. Ja? So, es gibt also verschiedene Arten zu verschlüsseln. Ich denke mal, jeder hat schon von den Programmen gehört, GNU-PG und PGP. Es gibt dann noch so ein paar andere, DMCrypt und dieses LUX, Linux Unified Key Setup. Und es gab TrueCrypt und da passiert irgendwas und niemand wusste genau, was passiert, aber irgendwie heißt es jetzt VeraCrypt und das Ganze ist verwendbar. Und es gibt einen Fork, der heißt GhostScript, und ich glaube gar nicht, da fehlt irgendwie ein H. Gut. Es sind also Tools vorhanden, die kann man benutzen, und die Frage ist natürlich, naja, woher lernt man das? Im Netz nachgucken, alles rumfummeln, selber ausprobieren. Das allein ist nicht nötig, es gibt auch Hilfe dazu, und deswegen mein Hinweis dazu, es gibt Crypto-Partys. Crypto-Partys sind zwar Partys, die leider, ich verwende sogar mal die Maus, Crypto-Partys sind meist leider ohne Essen, ohne Musik und ohne Tanzen, aber man spricht eben über Krypto. Da kann man hingehen, und ein solches gibt es eben auch hier in Dresden. Webseite ist cryptoparty.in/Dresden. Und ich hoffe, es gibt bald wieder welche, also so richtig viele Standorte nicht. Im Zweifelsfall kommt ihr einfach nach Berlin. Wir haben irgendwie pro Woche 2-3 Crypto-Partys im Monat, sicherlich also mehr als ein Dutzend. Und das ist 2,5 Stunden weg, egal ob man per Bus fährt oder per Bahn. Also kommt rüber. Genau. Bei Workshops kann man das natürlich auch lernen. Ich empfehle euch sehr, euch in Verbindung zu setzen mit den Leuten, die ja hier vor Ort sind. Der Chaos Computer Club ist sicherlich ein guter Ansprechpartner, der C3D2. Und wo sind die Leute? Naja, die verstecken sich alle hier so ein bisschen hinter der Technik und überall. Ich denke, man könnte jeden ansprechen, der irgendwie rumwuselt und irgendwas macht. Ansonsten natürlich, sprecht bitte auch in der Schule darüber. Es gibt ein Projekt Chaos macht Schule. Die kann man einladen, die machen das dann. An der Uni solltet ihr definitiv darüber sprechen. Nicht nur dann, wenn ihr fertige Forschungsergebnisse habt und oder Klausurnoten. Spätestens da muss verschlüsselt werden. Das sieht ein Gesetz vor. Macht den Test. Schickt mal eine Mail an euer Institut, und da ist ein Key vorhanden, verschlüsselt es und schaut mal, wie die Reaktion ausschaut. Und natürlich letztendlich im Arbeitsleben in der Firma sollte man das auch tun können. Es ist also eine wesentliche Sache des heutigen Lebens. Verschlüsseln ist keine Geheimsache in dem Sinne, dass nur Geheimdienste das verwenden sollten. Es ist eine tagtägliche Sache. Wir verwenden es alle, wenn wir HTTPS verwenden, insbesondere dann, wenn wir mit den Banken sprechen. Die verlangen das von uns. Ja? Also verschlüsseln ist no crime. Es ist angewandte Mathematik. Es ist etwas, was ihr lernen solltet. Und ich hoffe, in 20 Jahren können wir sagen, die Kinder, die groß geworden sind, haben das alle mal in der Schule gelernt. Das hat mit Desktops jetzt nicht so viel zu tun, ne? Aber ich wollte das mal loswerden. Von wegen Datenspuren. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich bei dieser ganzen Geschichte, die ich hier verwende, im Wesentlichen alles, was ich tippe, geht als Befehl oder als Text rüber auf die andere Seite ins Rechenzentrum über eine verschlüsselte Verbindung. Und eigentlich hinterlasse ich sozusagen lokal auf dem Rechner keine Datenspuren. Wenn wir das also als Webcafé anschauen, ich verwende einen anderen Computer, dann habe ich eigentlich nur die Datenspur hinterlassen, dass ich vielleicht dieses PuTTY-Programm runtergeladen habe, und alles Weitere geht durch den Tunnel nach drüben. Die Daten, an denen ich arbeite, sind im Rechenzentrum. Die Programme, die ich verwende, sind im Rechenzentrum. Die Anfragen, die ich an Webseiten stelle und Verbindungen mache, gehen vom Rechenzentrum nach draußen. Und diese generelle Art der Verbindung ist wie ein VPN, Virtual Private Network, aber das muss man natürlich erstmal aufsetzen, und das macht man vielleicht doch lieber auf der eigenen Hardware, und dann schleppt man sie wieder herum. Also man muss abwägen bei der ganzen Geschichte. Ja. Für mich ist das der einfachste Zugang zum Internet, sozusagen, ich verwende das Netz, gehe ins Rechenzentrum, mache meine Dinge von dort. Und die Datenspuren, die ich hinterlasse auf dem lokalen Rechner, naja, entweder ist das Programm schon vorhanden gewesen, dann brauche ich es nicht zu installieren, und falls doch, dann kann ich es danach wieder wegschmeißen. Ja, also dieses PuTTY.exe-Programm auf Windows, wenn man das verwendet, ist ein self-contained Dingens, eine einzelne Datei. Man schmeißt das weg, und dann sollten die Datenspuren eigentlich weg sein. Das finde ich ganz wichtig. Schweigen im Walde, oh mein Gott. Dann gehe ich doch mal weiter. Desktop-Geschichte. Hier habe ich nochmal aufgeschrieben, also zum Nachlesen, ja. Im Netz verklickert auf der Webseite über das Datenspurenprogramm. Könnt ihr euch diesen Text anlesen, durchlesen. Hier habe ich es halt nochmal aufgeschrieben. Nur zum Überfliegen, was ist ein Desktop? Sollte man vielleicht doch definieren, was man damit meint. Das habe ich vorhin kurz erwähnt. Wikipedia hat natürlich schöne Seiten darüber. Die wissen noch mehr. Das ist meine Zusammenfassung im Wesentlichen. Weise ich hiermit hin auf das Programm, was ich verwende, Screen. Und es gibt noch ein anderes schönes, das nennt sich Temux. Ja? Und die Kurzzusammenfassung ist, ich verwende Screen, seitdem es das ungefähr gibt, seit über 25 Jahren. Temux kam später. Was soll das? Wir haben doch schon Screen. Temux hat in verschiedenster Weise rechts überholt. Ich weise alle Anfänger direkt mittlerweile auf Temux. Aus Gründen. Ein Grund dafür, es gibt nicht nur ein Buch, es gibt mittlerweile zwei Bücher darüber. Es gibt viele, viele Online-Videos und so weiter und so weiter. Okay? So viel dazu. Ja, letztendlich in dem ganzen Drumherum bei der ganzen Sache stellt man sich halt so ein bisschen ein paar Fragen. Wie kontrolliere ich eben meine Datenspuren? Das ist eben mein Weg davon. Was bedeutet Anonymität für die Demokratie? Ich verweise hiermit, weil es sonst zu lang wird, auf die anderen Vorträge, die wir hier haben. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht über die Technik alleine sprechen, sondern über die Auswirkungen auf unser Leben. Ja. Und Netzneutralität spielt immer wieder eine Rolle. Angenommen, wir haben keine Netzneutralität. Was mache ich also hier? Ich will mich verbinden, aber ich habe nicht genügend gezahlt. Oder, wie es meine Art ist, ich verbinde mich über jemanden rüber und der hat nicht genügend gezahlt, dann ist der Datendurchsatz wesentlich kleiner. Das Wort Bandbreite stellt immer wieder, also es ist im Hintergrund immer wieder vorhanden. Bandbreite ist wichtig. Wir haben einen Riesenvorteil, wenn wir Bandbreite wirklich haben. Wir sind zwar technisch gesehen bei den ganzen Dings, ihr habt das vielleicht beim Vortrag vorher gesehen, vom Thomas Lohninger, von der Keynote. Wie ist der Vergleich, wenn wir Daten kaufen? Wie viel kriegen wir dafür, für 10 Euro oder so? Und Deutschland ist in dieser ganzen Geschichte sehr, sehr weit hinten. Ja? Und das ist ärgerlich. Jeder erwartet, wenn ihr nach Deutschland kommt, naja, hochtechnologisiertes Land, ja, wird schon kein Problem sein. Und allein bei WLAN ist es schon wieder ein Problem. Also alle möglichen Leute, die aus dem befreundeten europäischen Land kommen, die wundern sich erst, dann lachen sie drüber und dann werden sie ärgerlich, weil die Bandbreite fehlt. Wo ist unser Glasfaser, das wir vor 20 Jahren verlegt haben? Ja, das ist in der Erde. Und wann kommt jetzt ein DSL? Na, schauen wir mal. Also es gibt verschiedene Projekte, die da was tun. Auch da ist das wieder nicht nur ein technologisches Vorgehen, sondern auch ein politisches Vorgehen. Wir brauchen Bandbreite. Und wenn wir uns vergleichen mit irgendwelchen Ländern in Afrika, geht ihr ja davon aus, natürlich, die haben weniger Bandbreite. Ja, also eine Webseite mal runterladen, einfach mal ein YouTube-Video anklicken und mal reinschauen, ist schon eine größere Sache. Auf der anderen Seite, Afrika, da gibt's nicht so viele Kabel, die verlegt sind. Es ist übrigens ein ziemlich großes Land. Eigentlich sind es über 50 Länder. Es ist groß. Und alles, was da so im Boden verbuddelt ist, wird wieder ausgegraben. Naja, was man in der Hand hat, kann man gut verkaufen. Dort passiert eigentlich etwas anderes. Aus diesen Gründen gibt's überall Handys. Überall, Afrika ist ein Handy. Kontinent. Und der überholt uns. Es gibt einige Dinge, die auf SMS beruhen. Ein SMS-Konto ist ein Konto, ein Geldkonto. Ich gehe mir die Haare schneiden, na gut, das habe ich letztes Mal vor 30 Jahren gemacht, aber wenn man dort sich die Haare schneiden gehen lässt, dann kann man das per SMS bezahlen. Wir haben ganz tolle Modelle, aber wir brauchen Smartphones dazu und wir brauchen Apps dazu und wir brauchen Zugang zu unseren Servern, wo unser Geld liegt. Und habt ihr es gehört? Bandbreite. Ja, wir brauchen Bandbreite. Und die machen das per SMS.
mal drüber nachdenken. Demnächst kommt jemand aus Afrika und du sagst, Internet, schon mal gehört? Und er sagt, Geldkonto per SMS, schon mal benutzt? Ja, ich schweife ab irgendwie, ne? Entschuldigt bitte. Aber ihr werdet sehen, die werden uns überholen und uns etwas erzählen über das Internet. Ja, ein Blick zurück. Im Wesentlichen, was ich hier zeige, ist das, was ich gewohnt bin seit langer Zeit. Es fing also an vor einigen Jahren mit diesen Rechnern. Und früher waren die eben dick und schwer, tonnenschwer. Und man fütterte sie mit Lochkarten. Und niemand hat sich so ein Ding mit nach Hause genommen, weil sich jeder einen Bruch geholt hätte. Aber es gab dann Terminals. Terminals sind im Prinzip genau das, was heute Laptops sind. Im Wesentlichen ein Endgerät, das es irgendwo gibt, mit dem man etwas machen kann, obwohl man nicht direkt am Computer ist. Und naja, so bin ich ungefähr aufgewachsen mit der ganzen Sache. Es war erst einmal alles Terminal, später kamen dann eben so Windows, Oberfläche, Desktop und eben das ganze Icon herumgeschiebe. Und irgendwie habe ich festgestellt, ich bin nicht wirklich sehr viel produktiver bei der ganzen Geschichte. Was ich im Wesentlichen mache, ist Text zu benutzen, E-Mails schreiben und Dingens und naja, letztendlich eine Webseite ist auch erstmal Text, bevor man durch die Webbrowser-Brille schaut. Und das meiste, was ich manipuliere, kann ich mit ganz tollen Tools machen, die ich im Terminal verwende. So, und so ungefähr ist das dann geworden, dass ich letztendlich zwar doch mal einen Laptop verwende, aber letztendlich doch auf der Textebene meistens bleibe. Und diese kann man auch mitnehmen in der Bahn und dann kann man dann online arbeiten. Nicht? Und das habe ich neulich gehört und das ist sehr, sehr bezeichnend dafür. Das W in ICE steht für WLAN. Was ist eigentlich das Problem? Das ist natürlich ein bewegendes Ding, das ganze Geschichte, aber letztendlich, da sitzen vielleicht 1000 Leute in einem Zug und das fehlt was? Bandbreite. Wieder das Wort Bandbreite, da ist es. Aber ich behaupte mal eins, bevor ich einen Desktop bewege, virtuell im Rechenzentrum aus dem ICE, komme ich immerhin hin, um eine E-Mail zu schreiben, weil ich einfach weniger Daten bewege. Die ganze Textgeschichte hat sehr viel weniger Daten, die da über die Leitung gehen. Während also schon einige aufgegeben haben, kann ich immer noch etwas tun. Es muss nicht der ICE sein, es kann auch irgendwo sein, wo einfach die Bandbreite runtergegangen ist. Ja, es kann eine Neighborhood sein, wo viele Leute eben Netflix schauen und wenn alle gleichzeitig schauen, dann stellt man fest, dass man nicht richtig versorgt ist und es geht runter, aber man kann immer noch was tun. Ja, Bandbreite ist the key word. Genau. Das Schöne an der ganzen Geschichte eigentlich ist, dass ich mir im Zweifelsfall ersparen kann, einen Laptop durch die Gegend zu tragen. Ja, also ich weiß einfach, auf der anderen Seite, wo ich ankomme, ist immer noch zivilisierte Welt und es gibt einen Rechner und wenn mich jemand daran lässt, dann kann ich nach Hause telefonieren und von dort aus meine Sachen machen. Nicht nur, dass ich Datenspuren vermeide, es ist auch so, dass ich nicht ständig irgendwas runterladen und installieren muss, bevor ich etwas tun kann. Ja, und wie immer, naja, es gibt einige Leute, die eben nicht so fit sind mit ihren Computern und die es echt nicht gerne sehen, wenn man irgendetwas verändert. Auch wenn sie es nicht sehen. Die Veränderung soll nicht geschehen. Und das passiert hierbei. Wenn ich nach Hause telefoniere, um die Sachen zu machen, erspare ich mir das. Ich erspare mir auch, Hardware mitzunehmen. Batterien, Ersatzbatterien, Stromkabel, Adapter, Tastatur. Ich bin auch eine Weile mit der eigenen Tastatur durch die Gegend gefahren, weil, naja, man gewöhnt sich so dran. Und irgendwelche externen Festplatten sind auch nicht nötig. Früher waren die auch noch recht schwer. Mittlerweile natürlich, wenn wir an externe Festplatten denken, dann ist das eher ein USB-Stick. Und USB-Sticks sind so leicht wie 2 Gramm heute, so ungefähr, ne? Und trotzdem kriegen wir über 64 Gigabyte drauf. Also eine Festplatte kann man schon mitnehmen. Passt schon. Ist nicht mehr so schlimm. Genau, das Internet ist überall. Warum also schleppen wir uns da tot? Gut, ich kann euch nur empfehlen, es einmal auszuprobieren, die ganze Geschichte. Wie kann man es ausprobieren? Naja, man kennt irgendeinen Admin, der einen Rechner drüber hat, oder man leistet sich einen Server, und dann muss man aber natürlich lernen, den selber zu installieren. Oder, und jetzt kommt an dieser Stelle die Werbung, man geht zu solch einem Anbieter wie meinem, und das ist inoffiziell, das müssen wir wieder rausschneiden. Bitte verteilen. Genau. Ich habe das einfach noch schnell mitgenommen am Mittwoch, als ich da war. Die Dinger liegen bei uns halt rum. Die Idee ist einfach, es gibt mehrere Vereine, nicht nur unseren, ja, ein Individual Network, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Bei uns sieht es so aus, man zahlt einen Fünfer pro Monat und man kann es jederzeit kündigen. Wirklich jederzeit im Sinne zum Ende des Monats. Man muss nicht irgendwie 8 Monate Vorlauf haben oder so weiter. Geht einfach mal. Man könnte es natürlich auch einfach mal ausprobieren, indem jemand einfach eine Kiste mitbringt zu einem Workshop und sagt, ihr könnt euch jetzt hier mal einloggen. Ja, das geht auch. Also Grundlage für einen Workshop wäre das ebenfalls, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich denke mal, vielleicht der C3D2 macht das mal möglich. 16:30, wie viel habe ich noch offiziell? 45, 15 Minuten, ne? Genau, dann mal ein bisschen schneller hier weiterzugehen. Bandbreite, ja. Genau. Nur als Hinweis, es ist ja auch sehr ärgerlich, wenn man irgendwie Hardware mitschleppt und man lässt sie liegen oder es wird geklaut, dann ist da richtig was weg. Nicht nur die Hardware. Hardware ist schlimm genug zu verlieren. Man kann sie aber neu kaufen. Viel schlimmer, glaube ich, ist es für die allermeisten, dass die Daten weg sind. Ja. Nicht nur, dass man daran nicht weiterarbeiten kann, sondern dass jemand Einblick hat in das private Leben. Ja, ich denke mal, die Konsequenz, kein Laptop mitzuschleppen, ist für manche von euch vielleicht eine Möglichkeit. Genau, erwähnt habe ich es schon, wenn man irgendwo ist, in einem Webcafé, meistens läuft ein Windows darauf und man geht auf die Seite putty.org und dort kriegt man ein putty.exe und schon hat man ein Verbindungsprogramm. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass Windows ohne solche Standardprogramme kommt, aber ja, so ist das eben, wenn man Firma ist und nicht alles aufgekauft hat. Aber putty.org müsst ihr euch nur merken und dann habt ihr vielleicht im Webcafé schon gewonnen. Ja, als weitere Möglichkeit, wenn man doch etwas mitnehmen will, weil man nicht überall ein Webcafé findet, man kann auch ein sehr leichtes Laptop sich vielleicht irgendwie bei eBay schießen und man braucht eigentlich gar nicht eine Festplatte da drin. Es reicht also wirklich, so einen USB-Stick zu haben, der einfach ein System drauf hat und drauf startet. Und dann, naja, man braucht nur ein System, das dann eine Möglichkeit bietet, solch ein SSH zur Verfügung zu stellen und dann kann man von dort aus weg und ins Netz. Und wer das alles nicht selber aufzusetzen mag, der nimmt sich vielleicht ein Tails. Tails ist ein Linux-System, the Anonymous and Incognito Live System. Also das Ding startet eben von USB. Das Nette ist, wenn man die Sache so einen Shutdown macht, nach 10 Sekunden sollte eigentlich alles auch aus dem RAM entfernt sein. Also sollte irgendwie die Polizei da gerade die Vordertür niedertreten, dann ist alles vergessen. Ja, also wenn man auf den Stick zieht, es wird nichts darauf gespeichert. Man hat im Prinzip ein System, kann es benutzen, auch herumbrowsen, auch Tors integriert und so weiter. Man muss sich nicht selber machen und es ist schön vergesslich. Die Datenspuren sind dann weg. System runterfahren, 10 Sekunden später ist es weg. Ja? So. Genau, wer im Prinzip das mal ausprobieren will, wie das mit diesem Screen-Programm ausschaut, das ich hier verwende, der kann sich dieses Setup-File bei mir herunterladen, einfach per wget holen und dann startet man Screen und sagt einfach, nimm dieses Setup-File und dann wird es da unten ein bisschen bunt. Ja, das ist so das Intro zu der ganzen Geschichte. Auch das ein Teil für einen Workshop eventuell mal. Ja, für diejenigen, wie gesagt, die ohne Grafik nicht leben können, die schauen bitte nach FreeNX oder etwas neuere Version X2Go. Die haben als Prinzip genau das. Ich will einen Desktop verwenden, aber der ist nicht lokal. Ja. Und ein Blick zurück, etwa auch 10 Jahre her, wir haben ein bisschen Unterricht gemacht in einer Schule. Alles Mögliche wurde verbessert im Sinne von, naja, die Kinder mussten sich nicht mehr an demselben Rechner einloggen, um ihren veränderten Desktop zu bekommen. Wir haben das dann auf Linux-Basis gemacht, das wurde auch gebackupt und so weiter und so weiter. Und genau diese Geschichte mit dem No-Machine, dem FreeNX, hätten wir verwenden können. Wir hätten auch Lizenzen bekommen, dankbarerweise von Klaus Knopper, der Vater der Mutter aller Live-Systeme. Und dann haben wir einen Fehler gemacht, wir haben die Eltern um Erlaubnis gebeten. Ja, also bitte unterschreibt uns das. Und die haben das, glaube ich, nicht verstanden. Warum haben wir das gemacht? Na, wir wollten jedem Schüler seinen Desktop geben im Rechenzentrum. Mit einem Zugang, der dann von überall möglich ist. Nicht nur von der Schule, auch von zu Hause oder im Webcafé oder auf der Reise und so weiter. Und ja, das wäre cool gewesen, aber es gilt, manchmal muss man nicht um Erlaubnis fragen, sondern um Vergebung bitten. Ja, also hätten wir das lieber direkt gemacht. Anyways, wenn ihr Maus braucht und Icons und so weiter und ihr möchtet aber trotzdem sozusagen ein Remote-System verwenden von überall, Free Machine X2Go. Ja, das Coole an der Sache auch eigentlich ist, die ganze Sache lebt auf einem Rechner und rennt weiter. Also, wie üblich, eher beim System, wenn der Laptop nicht ein tolles Schlafsystem hat und man kann wieder aufklappen, so ungefähr, so kann man jederzeit eben sich verbinden und sofort weiterarbeiten, weil der Rechner im Rechenzentrum weitergelaufen ist. Alles verbleibt an dieser Stelle an seiner Position. Verbindung da, weiterarbeiten. Das ist ziemlich angenehm. Und das Szenario kann auch sein, man ist in einer Firma und die hat verschiedene Abteilungen auf verschiedenen Ebenen oder Häusern. Man geht zu einem anderen Rechner hin und loggt sich ein und sagt, ich will das da haben. Natürlich, manche Firmen sind groß genug, da gibt's eine IT-Gang, die das einfach so vorbereitet, intern. Aber hey, man möchte das vielleicht nicht nur intern haben, sondern auch von zu Hause. Ich will von zu Hause da wieder hineinschauen, ich will weitermachen. Das wäre eine Möglichkeit, ein Szenario. Ja, mal sehen, dass ich hier fertig werde. Wie viel habe ich noch? Einige. Gut, da hinten sind noch ein paar Sachen dran, aber ich komme erstmal zur Zusammenfassung. Ihr könnt es natürlich nochmal nachlesen. Letztendlich hat das Ganze noch einen Vorteil. Wenn wir das verwenden und jemanden geben, wie eben Schülern in der Schule, dann läuft das also im Rechenzentrum und auch der Backup kann dort stattfinden. So, und jetzt kommt die Frage, wer von euch macht regelmäßig Backups? Die ganze IT-Technik aus Dresden da? Okay. Aus Technikersicht gilt ja immer eins. Wer seine Daten verliert, nicht rankommt und hat kein Backup gemacht, so kommt der Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Ja. Also IT-Techniker können helfen, ein Backup wiederherzustellen, aber wer keinen gemacht hat, naja, dann geht's halt nicht. Ne? Damit müsst ihr zurechtkommen. Ich möchte Kindern in der Schule oder auch, ich rede ja nicht nur von Kindern, sondern einfach Neulingen, egal welchen Alters, nicht zumuten, dass sie als erstes lernen, Backups zu machen. Sondern ich möchte ihnen das als Service geben. Und das wäre ein gehbarer Weg. Und ich bin dankbar dafür, dass der ISP genau das für mich macht. Im Wesentlichen zahle ich mein Geld pro Monat dort eher nicht dafür, dass die Farben bunt sind, sondern dass sie den Backup jede Nacht machen. Und vielleicht 2-3 Mal im Jahr muss ich irgendwas restoren und dann ist es da. Und dann weiß ich, warum ich das gezahlt habe. Ja, letztendlich die Datenspuren. Ich sage mal so, macht lieber Datenspuren in eurem Account und in eurem Backup, aber versucht mal zu vermeiden, eure Daten überall irgendwo zu hinterlassen. Also wenn ihr wirklich einen anderen Rechner mal verwendet, ja, achtet mal darauf, was klickt ihr da umher, welche Programme verwendet ihr lokal und so weiter. Ich denke mal, es ist eh die Gemeinde, ihr wisst das eh schon, aber ich rede jetzt sozusagen natürlich über die Kamera, auch zu den Leuten, die dazuhören und das vielleicht noch nicht machen. Eventuell muss man sich auch mal zusammensetzen mit den Leuten, weil die gar nicht wissen, was sie alles verwenden und wo sie ihre Datenspuren hinterlassen. Ja. Eine noch nette Sache ist eigentlich, die Kiste hier ist ja alt, ja. Das ist ein X60, ist 10 Jahre alt. Die ist halt nicht so schnell und die wird auch nicht schneller. Aber der Rechner im Rechenzentrum ist mittlerweile eben virtualisiert und läuft auf einer schnelleren Hardware und hat wesentlich mehr Bums dahinter. Also wenn ich wirklich mal irgendwas rechnen, crunchen lassen muss, dann mache ich das natürlich auf dem Online-Rechner. Ich muss das nicht lokal machen. Ja, ich habe auch einen Geschwindigkeitsvorteil an dieser Stelle. Hab ich noch was vergessen da unten? Genau. Und letztendlich, wenn man auf eine Reise ist, und ich bin in Dresden sozusagen auf einer Reise, dann muss man so gewisse Atome mit in sich nehmen, irgendwas zum Anziehen und so weiter. Das ist schon schwer genug. Wozu also irgendwelche schwere Hardware zusätzlich herumschleppen, wenn ich doch einfach hierher kommen könnte und könnte irgendeinen Rechner verwenden? Irgendwie ist es nicht nur umständlich, sondern es scheint mir auch relativ uncool zu sein. Ja? Also ich glaube, es gibt kaum einen, der das Ding aufzieht und so einen ganzen Laptop hier rauszieht und sagt, schau mal, so groß ist das. Ja, es ist irgendwie netter, wenn jemand einfach sagt, schau mal, ich habe das dabei. Warum denn? Ist das dein Rechner? Naja, nein, das ist meine Online-Verbindung. Das ist meine Bandbreite. Die habe ich mitgenommen. Die Bandbreite, genau. Das soweit als Statement. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt noch Fragen. Okay. Im Zweifelsfall wiederhole ich auch. Genau.
Anja, warum soll ich dir als der Rechnernetzwerk und der Provider, der mir diesen virtualisierten Rechner anbietet, vertrauen? Weil sobald, du hast ja gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel mein Home-Verzeichnis oder wie auch immer mit einem Lux-Container verschlüsseln kann, aber sobald ich den aufgeschlossen habe, ist ja alles, was da drin läuft, im RAM. Und da vertraue ich dir nicht, dass du als Admin von dem Gerät da nicht vielleicht doch irgendwie zuguckst, was ich mache.
Sehr richtig, genau. Also eins der Gegenargumente und Kritik, die ich da so gerade mal aufzeige, aber wir wollen nicht vordingsen, das ist eine der Punkte. Ich muss vertrauen an irgendwelche Stelle. Ja, genau. Wenn ich das Ganze im Rechenzentrum habe, muss ich allen vertrauen, die da Zugriff haben. Ja, und vollkommen richtig auch, wenn ich etwas verschlüsselt habe, ich kann es erst verwenden, wenn ich es entschlüsselt habe und dann ist es im RAM und dann könnte ein Prozess kommen, der, naja, mehr als den Kernel erlaubt, einfach darauf Zugriff erlaubt und eine Kopie wegnimmt. Vollkommen richtig, absolut, kann ich nichts gegen sagen und nichts gegen machen. Ja? Es ist nicht so, dass ich eine Lösung mitschleppen kann, die woanders wirkt, wo ich nicht bin.
Ja? Worauf ich hinaus will, ist, also ich mache das ja auch so, nur mit dem Unterschied, dass der Server bei mir in der Wohnung steht. Ah, ja, und genau. Nur ich derjenige bin, der da drauf Zugriff hat, aber halt auch von jedem Endgerät mit einem Internetanschluss.
Genau, du bist also dein eigener Server und der steht zu Hause und die Verbindung ist lokal nur in deinem, also in der Wohnung. Ja? Nee, vertraust du dir denn?
Ich vertraue mir insofern schon und ich vertraue auch der Verschlüsselung, die ich über HTTPS dann auf meinen Rechner zu Hause habe. Mhm.
Aber bist du dir sicher, dass nicht jemand gekommen ist und das angezapft hat? Okay, also was ich gerade mache, ich setze den Aluhut auf, ja, Paranoia Level 1 raufgehen oder 2. Natürlich, aber es gibt Mittel und Wege, auf Dinge zuzugreifen. Wenn jemand genügend Zeit hat, kann er was installieren. Es gibt all die Sachen, man kann sich auf dem Internet Sachen wie Dongles bestellen oder eben sowas, was man ran tut, ein Keylogger dort zu haben, der mittippt, was man tippt.
Genau. Und jetzt an der Frage, und jetzt muss ich mal suchen, wo er ist, oder jedenfalls er da ist, der Hagen. Also, es gibt immer wieder auch den Punkt, letztendlich der Hardware, die ich kaufe, ja, die ist ja so eins von tausenden von Geräten von der Stange, not. Das Ding hat seine eigene MAC-Adresse, das Ding hat noch vielleicht was anderes drin, die Chips haben mittlerweile eventuell eine Backdoor. Wir sehen das nicht unbedingt. Wenn wir danach suchen, weil wir es vermuten, eventuell schon. Ja, aber an irgendeiner Stelle müssen wir vertrauen. Und Vertrauen ist auch so eins dieser Keywords. Ja, wenn ich zu einem Freund gehe und sage, kann ich deine Rechnung mal verwenden, vertraue ich ihm. Ja, aber naja, ist der jetzt sozusagen im Zielpunkt von irgendeinem Geheimdienst und die haben einen Keylogger installiert? Was machen wir mit der Hardware, die wir verwenden? Wir vertrauen ihr, weil wir sie gekauft haben und das sollte doch eins von vielen sein. Eigentlich sollten wir nur Hardware vertrauen, die so weit offengelegt ist, dass wir alles einsehen können. Open Hardware ist das Stichwort als Pendant zur Open Software. Wir müssen da drauf schauen können. Eigentlich müssten wir den Weg gehen und sagen, wir kaufen jetzt alle nur noch Geräte, die offengelegt sind. Aber das ist ein riesig langer Weg. So schnell wird es nicht passieren, aber es wäre der Weg, den wir gehen müssten, den wir verfolgen sollten. Genau. An welcher Stelle vertraut ihr? Vertraut ihr der Software? Vertraut ihr dem System an sich? Vertraut ihr der Hardware? Generelle Frage. Ja, ich hatte also ein paar Sachen aufgeschrieben, so ungefähr. Es gibt sowieso ein paar Gründe, warum man eventuell das System, wie ich es verwende, nicht machen würde. Eins ist natürlich, erster Punkt, ich bin an meine Tastatur gewöhnt. Das ist ein total valider Punkt. Ich merke immer, wenn ich die Tastatur wechsle, die ist ein bisschen anders am Rand, irgendwelche Zeichen woanders. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ja, und wer das nicht will, naja, der muss seine Tastatur mitnehmen. Aber Tastatur gibt's ja auch für sich. So, ja, manche sagen, ich brauche meine Daten noch offline. Also wenn die Verbindung weg ist, drauf geschissen, ja, dann kann ich zwar nicht googeln, aber ich muss dran arbeiten können an dem Zeug. Auch valide, ja. Und manche brauchen echt wichtige Zusatzgeräte, ja. Also Grafiktablett für die Grafiker, naja, ist nicht immer integriert. Muss man dann mitschleppen, dann kann man ja auch gleich einen Laptop mitschleppen. Irgendeine 5-Tasten-Maus hatte ich sogar mal wirklich, eine Zeit lang, vor 20 Jahren, fand ich sehr cool, aber gibt's keine Unterstützung mehr. Und die Braillezeile, also für Sehbehinderte oder ja, blinde Leute, ja, die müssen so ein Ding eben immer mitschleppen. Und das muss dann auch passen. Und das passt eben nicht immer, also lieber gleich die richtige Kombination mitnehmen. Genau. Und der letzte Punkt ist dein Punkt, ich vertraue diesen Geräten nicht. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ein sehr valider Punkt. Ja? Wenn man nur der Sache vertrauen kann, die man selber mitbringt, dann musst du das so machen. Wir sind über der Zeit. Gibt's noch Fragen? Ganz schnell. Ja. Fragen, Fragen, Fragen.
Ist das an, ja. Du verwendest ja wahrscheinlich SSH, um raufzukommen, ne?
Ja, nochmal?
Du verwendest ja wahrscheinlich SSH, um auf deinen Server raufzukommen, ne?
Richtig, ich verwende SSH.
Du hast ja dann wahrscheinlich keinen Public Key, weil wenn du irgendwo bist, da kannst du ja nicht aus dem Gedächtnis wahrscheinlich deinen Public Key eingeben.
Das ist richtig, genau. In diesem Fall
ist ja sehr gut beobachtet. Das ist ja mal so ein Standardpunkt bei der SSH-Sicherheit. Und wieso das Erste, was einem empfohlen wird, wenn man SSH-Server ins Internet stellt, mach erstmal Passwort-Authentifizierung aus, weil dann kommen die ganzen Chinesen, Russen, Ukrainer an und versuchen das mal alle Passwörter durchzuprobieren. Genau, machen Public-Key-Authentifizierung, das ist besser.
Genau, es gibt so einige Punkte bei SSH. Wie macht man die Authentifizierung? Was kann man an- und ausschalten? Da gibt's richtige, wichtige Punkte. Genau, Key habe ich hier implizit verwendet, deswegen brauchte ich auch mich jetzt nicht diesmal authentifizieren mit irgendeinem Passwort, das habe ich abgeschaltet, genau. Natürlich muss ich mein Passwort dann wissen, wenn ich ein Dings nehme, wenn ich mich von irgendwo einlogge und beim Handshake steht dann natürlich auch dabei, das ist der Fingerprint vom Server, den sollte ich auch ein bisschen kennen. Also ich kann ihn nicht hersagen, aber ich kenne, naja, so 8 Zeichen, die am Anfang und am Ende, so ungefähr, ja, indem ich das erkenne. Und ich denke mal, sobald ich eingeloggt bin, sehe ich sehr schnell, ob ich in meinem Ding bin wirklich oder ob da irgendjemand eine alte Kopie mir hingelegt hat. Aber da sind wir schon wieder auf dem zweiten Level bei der ganzen Geschichte. Ne? Wenn man so etwas macht als Workshop, sollte man natürlich aber Leute darauf hinweisen. Ne? Wie läuft denn das ab? Wie ist das mit dem Login? Was kann man an- und ausschalten? Verschiedene kryptografische Methoden.
Aber das ist dann so meistens, die allermeisten Leute schalten dann schon aus. Ja. Ja, aber ein bisschen, dass man das gesehen hat, dass der Server sagt, hier ist mein Fingerprint, akzeptierst du das? Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Weitere Frage. Wer traut sich?
Ansonsten fürchte ich, dass wir dann auch langsam
Zeit. Gut, sollte es noch weitere Fragen geben, ich bin bis morgen natürlich da, bitte sprecht mich an. Ich freue mich auch über E-Mail, datenspuren@gukes.net. Bitte schickt mir was.